Keine Frage. Musiker und Musikliebende haben in der Corona-Krise einen schweren Stand gehabt. Aber gleichzeitig, wir haben das alle erlebt, war Musik so wichtig wie lang nicht mehr. Ob Igor Levit mit seinen auf Instagram gestreamten allabendlichen Hauskonzerten, Orchestermusiker, die auf ihren Balkonen oder vor Altenheimen spielen, Lady Gaga, die weltumspannend Popstars aus ihren Wohnzimmern zusammenschaltet, ob das gemeinsame Amateurmusizieren per Videoschalte, ob Konzertstreams oder einfach nur das gute alte Radio, das einem die Quarantäne leichter machte. Mit Musik ging wirklich alles besser und alles war besser zu ertragen. Corona hat bei vielen von uns Stress, Ängste und Einsamkeitsgefühle losgetreten, aber eine Menge Leute haben in dieser Zeit Trost, Ablenkung und emotionale Unterstützung in der Musik gefunden. Dass Musik im ersten Jahr dieser Covid-Krise eine ganz enorme Rolle bei der seelischen Bewältigung und beim Aufbau von psychischer Resilienz gespielt hat, das belegt jetzt auch eine soeben erschienene Studie. Es ist die bisher größte Studie in dieser Richtung. Die Erfahrungen von über 5000 Menschen von 3 Kontinenten sind da eingeflossen. Und ich spreche jetzt mit einer der Mitherausgeberinnen, Melanie Wald-Fuhrmann vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Frau Wald-Fuhrmann, vielleicht erstmal ganz allgemein gefragt. Ihre Studie belegt also zweifelsfrei, dass Musik hören und Musik machen eine effektive Strategie zur emotionalen Bewältigung von so einer umfassenden Krise ist.
Das kann man so sagen. Nicht für alle Menschen, aber doch für einen großen Teil, ja.
Haben die Menschen denn ganz bewusst ihre negativen Emotionen mit Musik, ich sag jetzt mal, therapiert?
Das denke ich auch. Wir haben nämlich unter anderem unsere Teilnehmer danach gefragt, inwiefern sich das große Bündel aus Gründen, aus denen man Musik hören oder machen kann, sich verändert hat in Bezug auf die Wichtigkeit. Und die Gründe, die jetzt am allerwichtigsten oder noch wichtiger geworden sind im Kontext der Corona-Pandemie, das waren genau Gründe, die einerseits damit zusammenhängen, dass man negative Emotionen und Zustände reduzieren und verbessern will und andererseits solche, dass man positive Zustände anstrebt. Also das sieht schon sehr danach aus, als sei zumindest bei den Menschen, bei denen es dann auch funktioniert und hilft, ein relativ bewusster Umgang mit Musik im Kontext der Krise vorzufinden.
Wie hat sich denn das Musikhören und das Musikmachen während Corona generell verändert?
Also die wichtigste Änderung sind tatsächlich die Funktionen oder die Gründe, aus denen man es macht. Natürlich haben sich auch die Situationen, in denen man Musik hört oder Musik macht, verändert. Aber das liegt ganz wesentlich am Lockdown. Da blieb einem ja nicht viel anderes übrig, als eher alleine und weniger gemeinsam mit anderen Musik zu hören und Musik zu machen. Es gibt auch einige Veränderungen in Bezug auf die Musikformate. Also sowas auch nicht überraschend, das haben wir alle beobachtet, Sie haben es angesprochen, das Interesse an live gestreamten Konzerten, die es vorher auch gab, aber die Nischenphänomen waren, das hat doch deutlich zugenommen. Und auch Radio hören die Leute in der Zeit wieder öfter.
Welche Musik thematisieren Sie denn eigentlich in Ihrer Studie oder nach welcher Musik haben Sie gefragt? Da geht es nicht nur um klassische Musik, oder?
Überhaupt nicht. Also wir haben die Leute gar nicht nach ihrem Musikgeschmack oder ihrer bevorzugten Musik gefragt. Ich glaube auch nicht daran, dass jetzt bestimmte Musik bestimmte Wirkung hat, sondern man muss die Musik mögen. Und ich muss grundsätzlich ein positives Verhältnis zu Musik haben, dann funktioniert das. Also für totale Amusiker ist Musik jetzt auch kein Hilfsmittel in der Krise. Das sei nochmal ganz deutlich gesagt. Aber wir haben beispielsweise gefragt, ob die Menschen jetzt andere Musik hören als vorher. Und wenn ja, inwiefern anders. Das war ja zwar nur ein gutes Drittel, was das berichtet hat, aber die andere Musik hören, hören beispielsweise eher jetzt andere Genres oder Stile, nicht einfach nur andere Musik ihrer Lieblingsband oder Lieblingskomponisten. Also da sieht man schon, die Adaption ist eher groß als klein.
Jetzt ist es ja so, dass generell der Umgang mit Musik schon auch immer mit der jeweiligen Mentalität oder mit Traditionen zu tun hat. Gab es denn da, ich habe vorhin gesagt, Sie haben auf 3 unterschiedlichen Kontinenten Probandinnen und Probanden gehabt, gab es denn da gravierende Unterschiede?
Interessanterweise nicht. Hätte ich mit gerechnet, dass das eher der Fall ist bei den sowas wie den Top-Funktionen und Gründen, den Top-Situationen oder auch den am wenigsten Gründen wichtigen. Da waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den verschiedenen Ländern und Kontinenten recht ähnlich. Bei denen im mittleren Rang gab es dann mal Unterschiede. Manche Länder sind da halt ein bisschen konservativer wie Deutschland und Frankreich, manche wie USA und Indien sind deutlich offener. Also solche Unterschiede gab es, aber das der Umgang mit Musik hier als etwas empfunden wurde und auch genutzt wurde, was in der Krise helfen konnte, das galt für alle Länder gleichermaßen.
Was ich ja auch sehr spannend finde, dass Sie da in Ihrer Studie einen neuen Begriff eingeführt haben, nämlich die Corona-Musik. Was ist Corona-Musik im Sinn Ihrer Studie?
Der ist nicht ganz neu. Das lief tatsächlich als Hashtag und bei YouTube-Videos und so rum. Wir haben das
stimmt,
erfunden. Wir haben das
richtig
aufgegriffen.
Ja.
Was wir damit meinen, ist so das ganze Set an neuen musikalischen Repertoires, die die Corona-Krise thematisieren, aber eben auch all das, was Sie im Vorspann gesagt haben, so andere Umgangsweisen mit Musik, andere Kommunikationsformen von Musik im Kontext der Corona-Krise.
Mhm.
Und was wir hier gefunden haben, das finde ich spannend und auch gesellschaftlich relevant, ist, dass wenn Menschen Interesse an so etwas haben, wie eben andere Leute Musik verwenden, um auf die Krise zu reagieren, also wenn sie das interessiert, es am wahrscheinlichsten ist, dass sie Musik auch in einem hohen Maße als ein Hilfsmittel empfinden. Und da kann man dann doch sagen, also Musikerinnen und Musiker leisten mit musikalischen Bezugnahmen auf die Krise einen echten Dienst an der Gesellschaft. Und wenn man das jetzt gesellschaftlich politisch wahrnimmt, dann könnte man daraus auch Schlüsse ziehen, wie man Musikerinnen und Musiker in der Krise behandelt. Sie eben nicht einfach nur arbeitslos machen und vielleicht mit Almosen alimentieren, sondern ihnen Aufträge geben, weil man sieht, das hilft.
Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Also laut Ihrer Studie ist ja Musik in dieser Corona-Krise anscheinend mit die erfolgreichste Bewältigungsstrategie überhaupt gewesen. Und man kann ja nun nicht gerade sagen, dass Musiker und Musikliebende auch die es in dieser Zeit besonders leicht gehabt haben. Also Stichwort Systemrelevanz. Haben Sie denn nach dem, was Sie da jetzt rausgefunden haben, die Hoffnung, dass die Politik sich künftig bei Krisen dieser Art von diesen Ergebnissen beeinflussen lässt? Also dass Musizieren dann als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems betrachtet wird?
Ich würde es mir wünschen, sagen wir so. Und wenn die Politik diese Studienergebnisse zur Kenntnis nimmt, wäre das definitiv etwas, worüber man beim nächsten Mal nachgehen könnte. Denn ich finde es eben auch so interessant bei der Corona-Musik, weil wir wissen, alle Musik hilft. Ich kann auch mein Lieblingslied von CD einlegen. Aber eben Musik und auch musikalische Umgangsweisen, die jetzt ganz konkret auf die Krise reagieren, die sind eben noch wirksamer und die muss ich ja neu machen. Und dafür brauche ich die lebenden Musikerinnen und Musiker, die neu etwas anbieten. Und denen könnte man dann eben Aufträge geben.
Melanie Wald-Fuhrmann vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik war das hier in SWR 2 Treffpunkt Klassik zur von ihr mitbetreuten Studie zu Resilienz durch Musik in Corona-Zeiten. Frau Wald-Fuhrmann, danke Ihnen für Ihre Zeit.
Sehr gern geschehen.